nur Golf auf meinsportradio.de.
Immer mehr Länge, immer mehr Distanz, die zu überbrücken ist auf Golfplätzen in dieser Welt. Eine Frage, die ja viele beschäftigt. Wohin geht denn der Golfsport überhaupt noch? Welche Grenzen gibt es und wie kann man vor allen Dingen auch gewisse Aspekte des Spiels wieder so interessant machen, dass er auch für TV-Zuschauer noch attraktiver wird und das mehr hingucken? Wie kann man vor allen Dingen auch die Zeit verkürzen, die Golfspieler, gerade Profi-Golfspieler, auf dem Golfplatz zu bringen? Das ist eine Frage, die uns jetzt auch hier bei Nur Golf mal beschäftigt, weil sie nämlich nochmal am Rande der Honda Classic aufgebracht wurde von Jack Nicklaus, der große alte Mann des Golfs, der Superstar, der Vordenker im Grunde auch in gewissen Bahnen, der hat sich Gedanken drüber gemacht und vor allen Dingen da den Golfball adressiert. Bei uns ist unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Jack Nicklaus macht sich Gedanken um den Golfball. Den möchte er gerne so reformiert wissen, umgebaut wissen, dass er eben nicht mehr so weit fliegt, dass die Plätze nicht immer länger werden müssen, damit man mit dem Golfball nicht sowieso schon gleich vom Abschlag auf dem Grün liegt. Was hat sich Jack Nicklaus dafür Gedanken gemacht?
Jack Nicklaus macht sich da schon relativ lange Gedanken offensichtlich und führt eigentlich diese Problematik des immer länger, immer weiter im Golfsport, die zurzeit ja durchaus erkennbar ist und schon seit vielen Jahren erkennbar ist und die du vorhin angesprochen hast, eigentlich auf ein ganz kleines Ding zurück, nämlich den Golfball. Und er sagt eben, dass die Bälle, die, und da nennt er tatsächlich auch einen Namen einer Firma, nämlich Titleist, die da eben produziert werden, dass die natürlich so Hightech sind auf gut Deutsch, dass das natürlich dann immer besser wird und du mit diesen Bällen immer weiter schlagen kannst. Und er sieht eine Möglichkeit, dieses dauernde immer länger, immer weiter einfach mal irgendwie einzugrenzen und damit umzugehen, darin, dass man tatsächlich an den Bällen was macht. Es ist natürlich schwierig, einen hochentwickelten Golfball zurückzuentwickeln. Titleist hat sich da auch komplett bedeckt gehalten bisher. Die haben überhaupt keinen Kommentar bisher dazu abgegeben. Jack Nicklaus spricht im Prinzip jetzt davon, dass du die Bälle ratest, also dass du praktisch sozusagen, naja, jetzt überspitzt formuliert, schlechtere und bessere Bälle machst und dass es eben dann je nach Golfplatz dann entsprechend passende Bälle geben soll. Und wenn man dann statt einem 70% gerateten Golfball, also quasi einem kürzeren Golfball, der für einen bestimmten Kurs adäquat wäre, dann eben einen 100% Golfball verwendet, dann müsste man sozusagen dafür ein gewisses Handicap wiederum bekommen.
Ist so ein bisschen wie im Skispringen mit den Windverhältnissen. Da wird dann vor jedem Schlag berechnet, was er denn machen könnte, wenn er einen 70er Ball hätte und was er dann machen darf, wenn er einen 100er Ball hätte, so ungefähr. Und dafür gibt's dann entsprechend Abzug oder Strafschläge.
Ja, also es ist, also die Idee bewegt Jack Nicklaus schon sehr, sehr lange.
40 Jahre, sagt er, ja.
Wie bitte?
40 Jahre, sagt er.
Ja, er hat vor allen Dingen dem Mike Davis, also dem Executive Director der USGA, also der United States Golfers Association, gesagt, I'm happy to help you, I've only been yelling at you for 40 years. Also er ist durchaus überzeugt davon, dass er seit 40 Jahren das auch lautstark kundtut, dass auf dem Gebiet was gemacht werden muss. Es ist also der Gedanke, das, was gemacht werden muss, ist sowieso richtig. Das wissen wir alle. Das weiß auch die European Tour. Ich bin im Moment noch nicht ganz schlüssig, was ich davon halten soll. Aus dem einfachen Grund, also diese geratete Golfbälle-Sache ist mir einfach ein Tick zu kompliziert. Wir müssen natürlich trennen zwischen dem Profi-Golfsport und dem Amateur-Golfsport. Für den Amateurgolfsport ist es einfach, das ist too much, finde ich. Der Gedanke ist natürlich, der dahinter steht und der sowohl für Fernsehzeiten als auch für den Amateurgolfsport gilt, das Spiel dauert zu lang und noch längere Plätze machen das Spiel natürlich dann noch länger dauernd. Und da bin ich durchaus bei ihm. Er sagt halt, mehr als 3,5 Stunden ist halt blöd, weil andere Sportarten gehen auch nicht länger und länger ist praktisch die Aufmerksamkeitsspanne nicht. Da ist er jetzt beim Fernsehzuschauer. Er sagt aber auch, dass Kids halt auch nicht irgendwie 5 Stunden Zeit haben, Golf zu spielen. Also geht es ihm auch um Nachwuchs. Es ist sehr breit aufgestellt. Ich glaube, es ist auch noch nicht 100%ig komplett durchdacht oder zumindest ist es so noch nicht formuliert in der Berichterstattung, die wir da lesen können, dass man im Profigolfsport irgendwie die Bälle reglementiert, könnte ich mir zwar noch vorstellen. Ich habe nur das eine Problem, was wir eigentlich überall haben. Normalerweise gibt es bei Entwicklungen kein Zurück. Mhm. Normalerweise machst du nicht eine mal errungene Leistung, die in dem Fall der Flug eines Golfballes wäre oder halt das die Technik einer Golfballentwicklung, machst du normalerweise nicht zwingend rückgängig. Und das ist, also da sehe ich große Akzeptanzprobleme, ganz abgesehen davon auch bei den Golfballfirmen. Er sagt natürlich, und da hat er auch recht, wenn es natürlich diese 70, 80, 90, 100% gerateten Golfbälle gibt, dann muss es ja viel mehr Golfbälle geben, so ungefähr, und das ist doch auch wieder Geschäft für die. Ja, aber, also ich bin noch nicht ganz schlüssig, wo wir da hinkommen, wenn wir das weiterverfolgen.
Andererseits gibt's das ja in anderen Sportarten auch, dass eben so ein bisschen an der Entwicklung zurückgedreht wurde. Im Tennis zum Beispiel, da wurde ja auch mal was an den Bällen gemacht, um so ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Spiel zu nehmen. Aber das im Golf, das wäre jetzt natürlich noch eine neue Dimension, weil es eben ganz viele verschiedene Arten von Bällen gibt oder geben soll, nach Vorstellung von Jack Nicklaus, die dann eben da eingesetzt werden, je nach Platzgüte für die normalsterblichen Golfer, weil er eben sagt, das ist dann auch irgendwo für die Ballfirmen ein Geschäft, ist das dann aber auch wieder was Golf dann wieder weniger attraktiv macht, weil es einfach dann wieder teurer wird, weil man dann entsprechend viele Bälle im Back haben muss und eben viele Bälle vorhalten muss für eventuelle Einsätze auf anders gerankten Plätzen. Also für alle dann auch sehr viel Rechnerei, und wenn es dann tatsächlich wie so ein Handicap-System im Skispringen irgendwann würde, dann wäre es auch für den TV-Zuschauer mit Einblendung fast gar nicht mehr zu handeln, das eben auch dann als Kommentator rüberzubringen.
Also ist aus meiner Sicht an allen Fronten zu kompliziert. Du kannst, also ich denke mal, dass es für einen Amateursport sogar gar nicht mal so zu 100%, ich bin auch schon wieder bei 100% jetzt, das steckt an, die vielen Prozentzahlen, die wir genannt haben. Ich glaube, dass es für einen Amateursport gar nicht so zu 100% relevant ist, diese Sache mit dem immer länger, immer weiter. Da, wo es halt wirklich dann irgendwann ad absurdum geführt wird oder wo es halt wirklich dann die Plätze und alles sprengt letztendlich, ist der Profi-Golfsport, der wiederum mit TV-Zeiten dann kollidiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass du diesen einen Schritt machst, dass du sagst, gut, okay, ich nehme 20% raus bei den besten, weitfliegendsten Golfbällen, die gibt's dann halt nicht mehr oder wie auch immer. Oder dass einfach Profispieler dann beim Turnier da, also dass die praktisch eine Grenze haben an Ball Technology irgendwie. Die verwenden ja auch verschiedene Firmen, spielen nicht alle Spieler Titleist-Bälle, wenn auch sehr viele. Mhm. Und also dass du da einen Regulativ hast praktisch, aber das Ganze aufzusplitten, erscheint mir im Moment noch zu kompliziert. Vielleicht ist es aber auch, wie gesagt, noch nicht irgendwie zu 100% ausgereift als Idee und kann da durchaus noch ein bisschen verbessert und dann auch volksnah rübergebracht werden. Im Moment halte ich es für zu kompliziert aus meiner Sicht.
Eine Diskussion, die sicherlich nicht abreißen wird. Wir werden weiter drüber berichten und dranbleiben an dem, was dann vielleicht noch kommt nach diesem Vorschlag von Jack Nicklaus, wie dann eben auch die Reaktionen der Firmen sind, wie die Reaktion der USGA sind und der anderen Golfverantwortlichen. Das werden wir natürlich dann auch für euch weiter aufbereiten hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und gleich schauen wir noch auf die PGA Tour, denn die Honda Classic, die finden ja in dieser Woche statt. Das gibt's jetzt auch bei uns in der Sendung.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Honda Classic, unser Turnier innerhalb der PGA Tour in dieser Woche. Desiree Wolf, unsere Expertin, ist bei mir hier im Studio und wir blicken mal voraus. Wir haben gestern ja schon über den Platz gesprochen mit dem Kollegen Felix Haselsteiner, der den Platz in Palm Beach Gardens selber schon gespielt hat. Der hat uns über die Bear Trap und die Schwierigkeiten auf diesem Platz erzählt und wir hatten so ein bisschen angerissen Tiger Woods, der ja jetzt auch wieder spielt, der nach dem verpassten Cut im Riviera Golf Club in der letzten Woche jetzt also den zweiten Turnierstart in Folge in Angriff nimmt. Wie kann er auf diesem Platz sich dann verkaufen? Wir wollen das ein bisschen vertiefen. Sprechen mit Desiree auch nochmal drüber. Desiree, wir haben ja Tiger in der letzten Woche im Riviera gesehen. Da gingen die Bälle rechts raus, links raus, nur eben irgendwie nicht aufs Fairway. kann er das in der einen Woche, die er jetzt Zeit hatte zu trainieren, abgestellt haben? Denn gerade in Palm Beach Gardens im Platz dort oder auf dem Platz dort, auf dem PGA National, ist es ja unheimlich wichtig, das Fairway zu treffen, weil schlägst du links raus, schlägst du rechts raus, liegst du unter Umständen im Wasser.
Ja, Wasser ist eine Option auf diesem Platz, das kann man wohl so sagen. Ich glaube, dass es sehr spannend wird zu sehen, wie Tiger jetzt zurechtkommt. Ich sage es bewusst mal am Donnerstag und am Freitag, dann werden wir weitersehen. Ihr habt es schon angesprochen und ihr habt den Platz ja auch schon analysiert. Da ist tatsächlich Wasser aller Orten, etwas übertrieben, aber es ist ein hochgefährlicher Platz. Also dagegen waren die beiden Plätze, die wir jetzt in den letzten beiden Wochen hatten, im Riviera Country Club besonders, die haben Schwierigkeiten, aber die sind nicht ganz so selektiv. Der PGA National hat ein einziges Problem oder ein großes Problem neben vielen anderen Schwierigkeiten, nämlich das Wasser, wie du schon gesagt hast. Und das Problem, was daraus resultiert, ist, dass du in kürzester Zeit durch mal ein, zwei schlechte Schläge, sprich Wasserschläge, dann darauf folgende Strafschläge, den Score halt so richtig ins Negative ziehen kannst. Und das würde heißen, Tiger hat einfach nicht die Option, sich dann aus dem Rough zu retten oder aus dem Second Cut zu retten. Tiger hat dann schon einen Strafschlag bei der Streuung, die er hatte und bei der Nicht-Präzision, die er jetzt da gezeigt hat letzte Woche. Er hat jetzt Pro-Am gespielt und Proberunde gespielt. Und da gibt's durchaus Statistiken, die natürlich jetzt nicht so hundertprozentig heranziehbar sind. Einfach deswegen, weil du natürlich auf Proberunden was ausprobierst und natürlich da jetzt nicht auf den Score spielst, sondern auf Platzerfahrung spielst. Und er hat aber zumindest schon mal mehr Fairways getroffen. Er hat tatsächlich 7 von 14 Fairways getroffen. Das ist eine deutlich bessere Statistik tatsächlich als letzte Woche, auch wenn sie immer noch nicht gut genug ist. 12 Grüns und insgesamt 31 Putts. Das ist alles irgendwie so im Bereich des Okayen erstmal. Er wurde durchaus öfter, also er hat ja einen Driver irgendwie dann auf dieser Proberunde nur 6 Mal verwendet, wird es wahrscheinlich sogar noch weniger tun in der Turnierrunde. Man hat ihn mit einem Zweiereisen gesehen und hat er auch ganz gut eigentlich mit umgehen können. Das wird wohl zum Einsatz kommen. Also er ist natürlich prepared und er weiß natürlich um die Schwierigkeiten dieses Platzes. Auf diesem Platz hat er auch seine niedrigste Turnierrunde ever schon mal gespielt und die ist witzigerweise noch gar nicht mal so lange her. Das war eine 62.
Mhm. 2012 war das, genau.
Ganz genau, und da war er ja im Kampf mit Rory McIlroy und hätte da beinahe einen Comeback-Sieg gefeiert, wenn da Rory nicht noch im Weg gestanden wäre. Und insofern, also Tiger kennt den Platz natürlich in- und auswendig und weiß, wie er den spielen muss. Es ist aber einfach bei ihm, wie auch bei anderen Spielern, einfach diese Option, dass du bei einem schlechten Tag eben nicht so gut zu Ende scramblen kannst und noch irgendwie halt dann einen Schlag schlechter hast, wenn du mal irgendwo links weiter draußen oder rechts weiter draußen bist. Du verlierst halt nicht nur einen, sondern meistens gleich 2 Schläge. Und das ist dann, wie gesagt, das kann eine bunte Scorekarte geben. Und wie weit sich da Tiger dann noch in die Cutline mogeln kann, ist die Frage. Vielleicht erleben wir aber auch wieder ein Golfwunder und er spielt völlig souverän dann das Wochenende. Ja. Das kann man im Voraus einfach nicht sagen.
Warten wir einfach ab. Was auf jeden Fall wieder passieren wird, und das hatten wir ja in der letzten Woche bei Nur Golf auch schon angesprochen, die Aufmerksamkeit bei Tiger Woods, was die Fans angeht auf dem Platz bei der Honda Classic, die wird wieder riesig sein. Es werden wieder Hunderte, Tausende bei ihm mitlaufen und sich das Ganze angucken, bei seiner Runde dann hautnah dabei sein wollen. Wir hatten ja in der letzten Woche schon drüber gesprochen, dass Rory McIlroy gesagt hat, wenn man mit Tiger im Flight spielt und für Tiger selbst, ist das unheimlich schwierig, da dann die Konzentration aufrecht zu erhalten, weil da doch immer sehr viel Wirbel ist. Jetzt hat sich Justin Thomas nochmal zu Wort gemeldet vor der Honda Classic. Der war ja zuletzt auch mit Tiger Woods öfter mal zusammengruppiert. Diesmal muss er vor Tiger Woods spielen und sagt, das ist noch viel schwieriger, weil wenn ich jetzt da hingehe, dann rüsten die sich ja alle schon, um den Flight nach mir zu gucken und stellen sich da schon mal auf. Da ist ja noch mehr Wirbel. Ist das jetzt eine Ausrede von Tiger Woods, aber von Justin Thomas? Irgendwo hat er recht.
Nee, da hat er leider recht. Auch da würde ich gerne wieder auf einen unbedingt lesbaren Artikel des Golf Channel verweisen, der dazu schreibt, ich muss es zitieren, sorry Malte, aber ja, es ist einfach zu gut. Justin Thomas may be going from the frying pan to the fire of Tiger Woods pairings, also aus der Bratpfanne raus direkt ins Ofenfeuer. Also mit ihm zu spielen, ist klar, ist auch schon ein Mordsbohai, weil die Fans dann da sind, vor ihm zu spielen und auch nach ihm zu spielen, ist tatsächlich fast die größere Strafe. Also das ist keine Ausrede und Justin Thomas ist eigentlich auch in der Hinsicht kein Typ, der sich solche Ausreden suchen würde und sich auch nicht suchen muss. Es ist tatsächlich richtig, dass du dann unglaublich viele Fanbewegungen hast und dass du dann der Flight bist. Eigentlich ist Justin Thomas ein Starspieler, den du unbedingt sehen willst und in dem Moment wird er dazu degradiert, dass man denkt, Mann, wann sind die endlich mal weg? Wann kommt ein Tiger endlich? Oder eben noch schlimmer, die Fans laufen zurück, um Tiger dann zu sehen. Und ich kann das schon nachvollziehen. Das ist einfach ein Riesenbohai. Das ist halt die Krux. Hast du Tiger bei den Turnieren dabei? Hast du Aufsehen? Hast du Presse? Hast du Zuschauer ohne Ende? Und hast aber halt auch Rummel und den kriegen natürlich dann auch Flightpartner und die umliegenden Flights mit. Das ist auf jeden Fall richtig, was er da sagt.
Also mal gucken, wie er dann mit diesem Chaos umgehen kann, ob er sich da dann entsprechend in Position wird bringen können. Andere Sportler, andere Golfer, die natürlich in dieser Woche dann auch im Fokus stehen, Ricky Fowler zum Beispiel, das ist der Titelverteidiger, der möchte ja gerne dann auch mal wieder reüssieren bei diesem Turnier, das ist ja ein hehres Ansinn. Wie würdest du seine Chancen jetzt sehen? Also die Erfahrung auf dem Platz hat er und Platzkenntnis ist ja wichtig.
Also Fowler wäre bei mir schon definitiv unter den Favoriten. Ich glaube einfach, dass er diesen Platz sehr, sehr gut spielen kann. Und also dass er auf jeden Fall formtechnisch näher dran ist als Tiger Woods sowieso und auch zum Beispiel leider Rory McIlroy. Bei dem man auch jetzt einfach noch nicht weiß, wo er jetzt genau ist, der einfach dieses Turnier ja auch schon gewonnen hat, haben wir ja vorher drüber gesprochen, da gegen Tiger und da auch schon fantastische Sachen einfach hingezaubert hat auf diesem Golfplatz, aber er ist halt im Moment auch noch nicht da, wo er eigentlich sein will, hinkt jetzt so ein bisschen seiner inzwischen 17 Monate turniersiegfreien Zeit so ein bisschen hinterher, also er will natürlich da jetzt mal was reißen und ich weiß halt nicht, inwiefern ihm die letzte Woche da nicht sogar noch ein bisschen entgegengewirkt hat. Bei der Genesis hat ja einfach der Platz noch andere Grüns, also anderes Gras auf dem Grün, dieses Pura Anua gegenüber dem Bermuda, was sie jetzt wieder in Florida haben und auf dem Rory auch definitiv lieber spielt. Er hat aber halt auch einen Putter gewechselt letzte Woche, hat jetzt wieder zurückgeswitcht. Also das ist genau die Unruhe, die halt einfach die er eigentlich gerade nicht braucht und die sich ja durch diese ganze sieglose Zeit jetzt auch zieht. Also es war einfach viel los bei ihm und Schlägerwechsel, Heirat, neues Haus. Also da ist ja irgendwie ein Caddy-Wechsel, um Gottes Willen nicht zu unterschätzen. Das ist wahrscheinlich fürs Golfspielen sogar das Wichtigste. Also da ist einfach viel Bewegung drin gerade und Rory muss sich dringend konsolidieren und muss mal wieder so seine innere Mitte finden beim Golfen, um jetzt mal ein bisschen philosophisch zu werden. Und da bin ich gespannt, ob ihm das hier gelingt. Ich meine, klar, er ist natürlich mit Florida sehr vertraut und wohnt ja auch da um die Ecke. Aber also da würde ich tatsächlich Ricky Fowler noch größere Chancen einräumen. Ricky Fowler und Justin Thomas, obwohl er im Flight vor Tiger Woods spielen muss, finde ich, sind da zwei ganz heiße Kandidaten für das Turnier.
Ein anderer vielleicht, Sergio Garcia, zen-mäßig völlig in der Mitte, der ist völlig angekommen bei sich nach seinem Sieg beim Masters in der letzten Woche, ist ja auch nominiert für den Laureus World Sports Award, der dann am Dienstag in Monte Carlo vergeben wird. Hier auf meinsportradio.de könnt ihr mit dabei sein. Unser Kollege Kevin Scheuren ist vor Ort und wird euch mit Interviews und Hintergrundberichten rund um dieses Event versorgen. Bei uns auf der Webseite, bei iTunes, mit unserer App oder auch bei unseren Social Media Auftritten, da werdet ihr fündig in Sachen Laureus World Sport Award. Aber wie komme ich drauf? Natürlich Sergio Garcia. Der ist nominiert als Durchbruchsportler des Jahres, also der Mann, der den Durchbruch im letzten Jahr gesprochen hat. Breakthrough Sportsman of the Year, so heißt, glaube ich, die Ehrung im vollen Namen. Er hat dieses Masters im letzten Jahr gewonnen, im 73. Versuch, dann endlich sein erstes Major gewonnen. Er ist zen-mäßig in der Mitte und bei ihm stehen ja noch größere Veränderungen an. Nicht, dass er möglicherweise diesen World Sport Award kriegt, sondern er wird ja nächste Woche oder nächsten Monat dann auch noch Vater, kurz vor Masters.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich aufregend und das wird Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht als Konstellation für ihn, weil das dann den Fokus von diesem Masters und einer sowieso äußerst unwahrscheinlichen, weil es wirklich äußerst selten passiert, von der Titelverteidigung quasi wegnimmt. Ich denke, dass er da dann als möglicherweise frisch gebackener Vater dann da ganz, ganz entspannt aufspielen kann. Das hat ja übrigens auch Danny Willett schon geholfen, auch wenn da der Kleine noch unterwegs war und freundlicherweise gewartet hat. Also ich muss einfach nur lachen, wenn du jetzt sagst, Sergio Garcia bekommt den Preis für den Durchbruchsportler. Ja. Da denkt man so an so einen 19-Jährigen irgendwie, der so zum ersten Mal auf der internationalen Bühne aufpoppt. Sergio Garcia ist natürlich eine Legende in diesem Geschäft, auch ohne diesen Major-Sieg schon gewesen. Da kannst du ja allein schon seine Ryder Cup-Erfolge nehmen. Aber es hat sich natürlich alles in seinem Leben dann noch besser zurechtgeruckelt mit diesem Major-Sieg, den er jetzt endlich hat, und noch dazu dann beim Masters. Insofern, klar ist diese Ehrung super verdient, aber klingt eben bei einem nicht mehr 19-Jährigen dann doch fast so ein bisschen lustig.
Mal gucken, vielleicht kann dieser Jungspund dann ja bei der Honda Classic dann auch was reißen und den Turniersieg vielleicht am Ende davontragen. Wir werden es sehen.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Davontragen auch ein gutes Stichwort. Der Ryder Cup, der wurde dem europäischen Team ja bei der letzten Austragung entrissen. Da haben die Amerikaner in Hazeltine zurückgeschlagen, haben den Cup nach gefühlten Ewigkeiten wieder geholt. Und das wollen sie natürlich dann in Paris im September dann erneut tun. Dann wollen sie die Europäer auf heimischem Grund sozusagen schlagen. Und der Ryder Cup ist momentan in den USA auch ein großes Thema, weil nämlich der Kapitän Jim Furyk sich auf seine Vice-Captains festgelegt hat. Und einer von denen ist schon mal Tiger Woods. Also der ist auf jeden Fall mit dabei. Er selber möchte natürlich nicht nur Vice-Captain sein. Er möchte vor allen Dingen als Playing-Vice-Captain vielleicht dann da mit von der Partie sein. Dafür muss er natürlich noch einiges tun, um mindestens dann den Captains-Pick von Jim Furyk zu tun, aber der hat schon gesagt, er hält Woods da alle Möglichkeiten offen, wird so entscheiden, wie das Beste dann für das Team dann am Ende, damit das Beste für das Team am Ende bei rauskommt. Ryder Cup, da hat sich auch Rory McIlroy zugeäußert, diese Rede. Er hat gesagt, dass er mit Phil Mickelson über den Ryder Cup gesprochen hat und auch mal so gefragt hat, was habt ihr denn anders gemacht jetzt, dass es geklappt hat in Hazeltine? Und da hat Phil Mickelson gesagt, wir haben euch Europäer kopiert.
Ja, ich denke mal, dass für Mickelson das nicht ganz so deutlich formuliert hat, weil es auch irgendwie so ein bisschen peinlich ist, aber nicht peinlich, aber es zuzugeben ist, glaube ich, ein bisschen doof, aber er hat halt tatsächlich gesagt, also mein Mickelson war ja einer der großen Opponenten von Tom Watson, auch auf eine Art und Weise, die ich damals schon nicht gut fand. Und wenn du deinen Captain noch so nicht gut findest, gibt es immer noch andere Verfahrensweisen als die Phil Mickelson damals gewählt hat, ihn zu kritisieren, was sehr öffentlich war, und einfach fand ich nicht, also ein bisschen ungut war. Hätte man vielleicht anders lösen können. Aber was danach passiert ist, ist wohl, dass die sich den, es war ja mit Paul McGinley ein quasi Underdog-Captain, wenn du so möchtest. Das ist jetzt ja nicht der allergrößte Name des europäischen Golfsports jemals gewesen. Zumindest nicht für die für die Europäer natürlich noch mehr, aber zumindest nicht für die Amerikaner. Und insofern haben die tatsächlich, und das hat Phil Mickelson eben offensichtlich Rory erzählt, dass die zuerst mal ein Video praktisch von Paul McGinley da sich angeguckt haben in der Taskforce, in der amerikanischen für den Ryder Cup, und dann versuchen sozusagen zu kopieren, was er gemacht hat hinsichtlich, ja, Teambonding, dass einfach die Mannschaft besser funktioniert. Das war ja immer so ein Charakteristikum eigentlich des amerikanischen Teams, dass es mehr so die super Einzelspieler waren, und das europäische Team schon aufgrund der Leistung auf dem Papier war darauf angewiesen, ein besseres Team zu haben. Ich finde, das hat sich sehr nivelliert in den letzten Jahren, und daran ist sicher auch diese Maßnahme dann nicht unschuldig. Das hat die Amerikaner da immer weiter auch zu einem Team dann zusammengeschweißt oder ihnen zumindest auch dann gezeigt, wie das funktionieren kann. Und vorher war es wohl eher so, und da blitzt wieder Mickelson Kritik durch, und absolut zu Recht in diesem Fall, dass eben vorher eher so die PGA of America mehr oder weniger so einen Captain angestellt hat sozusagen und ihm gesagt hat, was er zu tun hat. Und das läuft natürlich so nicht, und mit dem neuen Captains, die sie da jetzt haben, sind die Amerikaner wie immer natürlich gefährlich. Ich persönlich sehe Tiger Woods nicht als Spieler. Das ist jetzt natürlich eine mehr als gewagte aus dem Fenster lehnen Prognose, weil das Jahr tatsächlich noch sehr lang ist bis dahin. Aber ich glaube, selbst wenn Tiger halbwegs in der Verfassung wäre, dort mitspielen zu können, ich meine, gut, wenn er sich regulär qualifiziert würde, dann natürlich spielen, das ist klar. Aber selbst wenn er als Captain's Pick in Frage käme, ist es, glaube ich, besser, seine Erfahrung, seine Kompetenz, alles, was er zu bieten hat, als Vice-Captain zu nutzen, anstatt ihn in den Spielerpool zu werfen. Weil dann hast du schon wieder so ein leichtes Ungleichgewicht. Ich glaube, Tiger ist too big is the star, um da in dieses Team reinmodelliert werden zu können. Es ist einfach, er war selten, vor allen Dingen in seinen frühen Jahren, aber auch in den späteren Jahren, selten ein wirklich guter Ryder Cup Spieler, jetzt nicht vom Ergebnis her gesehen, natürlich hat er da alles Mögliche immer wieder mal gewonnen, aber einfach vom Team Spirit her in so einer Zweierpaarung, ich sehe ihn da einfach nicht so überzeugend wie manche andere, die sie da haben im amerikanischen Team, die ja nun wahrlich nicht drüber klagen müssen, dass sie keine Spitzenspieler haben. Also ich persönlich würde sagen, Tiger Woods ist da als Vice-Captain wunderbar aufgehoben aus Sicht der Amerikaner. Und Jim Furyk wird da eben seine Kompetenz und die von Steve Stricker sowieso auch dann wunderbar nutzen können. Sehr zum Ärgernis natürlich unseres Teams dann möglicherweise. Aber ich sehe ihn im Moment nicht spielend. Aber es ist Februar, der Ryder Cup ist im September. Wir werden sehen, was passiert. Vielleicht belehrt er mich ja auch komplett eines Besseren und ist allein dafür verantwortlich, dann den Ryder Cup nach Amerika zu holen. Aber das unterstütze ich dann natürlich nicht. Da bin ich dann unneutral.
Möge das europäische Team das verhindern. Aber wenn er spielt, wäre es natürlich auch wieder eine Show. Aber da haben wir ja eben drüber schon bei der Honda Classic gesprochen. Es würde für viel Wirbel sorgen und es würde sicherlich dem Fanzuspruch dann im National in Paris ordentlich zuträglich sein. Mal gucken, wie es dann sportlich wäre. Aber Zukunftsmusik, erstmal steht die Honda Classic auf dem Programm und die ist dann auch in den nächsten Tagen hier Thema bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de und spätestens Montag dann in der ausführlichen Zusammenfassung dann auch mit dem Ergebnis von Tiger Woods. Aber auch aus deutscher Sicht ist dort ja einiges vertreten. Mal gucken, was Kyle Macheka und Jäger dort leisten können. Desiree, für heute vielen Dank für die ausführlichen Analysen in Sachen Golf.
Gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.